Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
Alte Wege, neue Arbeit und zeitlose Gedanken. So heißt die zweite Ausgabe von Dumont auf Sendung. Und dazu begrüßen Sie herzlich Tabea Sörgel
und Martin Becker. Wir wollen heute wieder über Bücher sprechen, beispielsweise über Matthijs Steens Buch Über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas, wo Matthijs Steen eigentlich mal darstellt, was uns Europäerinnen und Europäer tatsächlich so ganz praktisch verbindet.
Mit Rudi Nowotny haben wir über sein Buch Work-Love-Balance, in der Rush-Hour des Lebens wird es ernst gesprochen, und darin geht er der Frage nach, wie sich Familie und Beruf miteinander vereinbaren lassen.
Außerdem werden wir reden über Catherine Deans Roman Die Angehörigen, ein literarisches Debüt, ein amerikanischer Roman über einen Mann, der seine Frau verliert und versucht, offensiv Trauerarbeit zu verrichten. Und natürlich haben wir heute zum zweiten Mal die Gelegenheit, ganz exklusiv hinter die Kulissen des Dumont Buchverlags zu schauen. Und jetzt schon beim zweiten Mal dürfen wir tatsächlich in den Ultra-Hochsicherheitsbereich des Verlags. Wir werden jetzt nämlich ins Lektorat gehen und Annette Weber besuchen. Sie ist die Programmleiterin im Belletristik-Lektorat. Und ich stelle mir immer vor, da stapeln sich die Bücher und Manuskripte und im Grunde macht man nichts anderes, als den ganzen Tag nur zu lesen und auf diese eine Entdeckung zu lauern. Wie stellst du dir das vor, Tabea?
Ja, ähnlich. Also sehr schön. Ich würde es gerne machen.
Dann schauen wir mal, ob sie es auch gerne macht. Ich gehe mal davon aus. Wir besuchen jetzt Annette Weber und dann schauen wir mal, was sie gerade eigentlich liest. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile angekommen im Büro von Annette Weber. Und was soll man sagen? Es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie man sich so ein Büro vorstellt. Es sind riesige Wände voller Bücher. Es ist ein Schreibtisch, der auch voller Bücher und Manuskripte liegt. Tabea hat gerade schon angefangen, einfach mal zu schauen, was da so rumliegt. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Wir freuen uns, dass Annette Weber da ist. Schön, dass Sie uns ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit geben. Hallo.
Hallo, ja, freut mich auch.
Jetzt sind wir hier bei Ihnen zu Besuch und ich stelle mir aber vor, das wäre natürlich auch so ein bisschen das Klischee, dass das Leben der Lektorin eigentlich recht einsam ist. Das ist wahrscheinlich sehr viel einsame Arbeit, so wie es bei den Autorinnen und Autoren auch ist, oder?
Naja, die Hauptarbeit findet natürlich im Büro statt, beim Lesen der vielen Manuskripte und natürlich beim Bearbeiten der Manuskripte und all dem, was dazugehört an Texten, die man schreiben muss. Aber wir haben das Glück, wir können auch immer wieder mal raus zu Veranstaltungen unserer eigenen Autoren oder auch anderer, natürlich zu Literaturfestivals. Und dann gibt es natürlich die Reisen ins Ausland zu den Buchmessen oder eben Reisen ins Ausland, die dazu dienen, dass man eben neue Bücher findet, neue Autoren entdeckt.
Ich habe es jetzt gerade schon erwähnt, es sieht tatsächlich ein bisschen auch aus, wie man sich das Büro einer Lektorin vorstellt. Dürfen wir so indiskret sein und fragen, was jetzt gerade hier aktuell auf Ihrem Schreibtisch liegt? Wenn es nicht allzu geheim ist, vielleicht können Sie es ja erzählen.
Ja, also im Moment sitze ich an einem Sammelband zu Michel Houellebecq. In Frankreich gibt es eine legendäre Reihe, die Cahiers de Lerne. Wer also ein Cahier schon bekommt sozusagen, der hat es eigentlich geschafft in den Olymp. Und das ganz Besondere ist, wenn ein solches Cahier zusammengestellt wird zu Lebzeiten des Autors, und zu den wenigen gehört Michel Houellebecq. Und wir werden das auf Deutsch veröffentlichen. Und da sitze ich gerade dran, weil das ist also sehr, sehr umfangreich. Und es sind sehr unterschiedliche Textarten, Interviews und aber natürlich auch Texte von ihm oder Texte anderer Schriftsteller über ihn. Und das ist ziemlich viel Arbeit und viel Puzzlearbeit eigentlich. Und das ist gerade das, woran ich sitze.
Eine Würdigung des Lebenswerks schon zu Lebzeiten, da hat sich dann die Einsamkeit am Schreibtisch tatsächlich gelohnt.
Ja, das Autorenleben ist einsam, das haben wir gerade gesagt. Und auch Autoren haben Methoden dagegen. Sie verlassen auch ab und zu das Schreibzimmer, machen sich auf den Weg, reisen rum, recherchieren, um Geschichten zu finden. Der niederländische Autor Matthijs Steen macht das sehr gerne und bleibt dabei manchmal auch mehrere Tage am Stück auf einem Frachtschiff, um den Rhein runterzuschippern. Und wir haben ihn nach dem Anlegen und von Bord gehen in Köln getroffen, natürlich am Rhein.
Schöner könnte der Ausblick eigentlich gar nicht sein. Es ist früh am Morgen, es ist Sonnenschein. Wir schauen auf den Rhein und sehen, wie Schiffe vorbeifahren. Auf einem solchen Schiff war vor einigen Stunden noch Matthijs Deen. Er ist nämlich auf einem Binnenschiff auf dem Rhein mitgefahren, gerade eben von Bord gegangen und jetzt schon hier, um mit uns zu sprechen. Matthijs, schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, Rüdiger.
Ja, Matthijs, Martin hat schon das Binnenschiff erwähnt, auf dem du gerade ein paar Tage von den Niederlanden nach Köln geschippert bist. Ist das eigentlich auch ein alter Weg?
Ja, das glaube ich doch. Die Flüsse, das sind die ältesten Wege von Europas. Es ist kein Zufall, dass die ältesten Fußabdrücke außerhalb Afrika sind in Europa auf ein Ufer eines Flusses gefunden. Die Fußabdrücke, die sind 800.000 Jahre alt, aber die Rhein ist viel älter. Und die Rhein hat immer auch, auf, wenn es noch keine Menschen in Europa gab, eine sehr große Anziehungskraft auf unsere vierbeinigen Freunde in Europa gegeben. Die Flüsse, das sind die ältesten Wege eines Kontinentes. Aber die Weg, die ich gegangen bin, von Holland, der IJsselmeer, Utrecht, Nijmegen, Keulen, das ist dann eine Pilgerroute. Die Terra Maris hat die Pilgerroute gefolgt mit 1634 Tonnen Salz an Bord und die geht weiter nach Frankfurt. Das ist eine Route, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe.
Jetzt sind wir schon mitten im Buch drin. Diese alten Wege, die ja auch im Buchtitel vorkommen, was genau sind das für alte Wege?
Ja, das sind die Langstraßen von unseres Kontinents.
Oh, das ist ja auch sehr schön.
Eine vorbei mit Musik.
Ja. Das ist eigentlich noch romantischer, kann es eigentlich nicht sein. Wir haben nicht nur den schönen Blick auf den Rhein.
Ja. Und die alte Wege, das kommt her von einer Erinnerung, die ich habe von meinem Vater. Mein Vater, der war ein schweigsamer Mann, aber wenn wir zum Opa und Oma fuhren, kam er näher und näher zu Gebieten, wo wir aufgewachsen waren, und dann fing er an zu reden und er sagte, das ist eine besondere Straße, die wir jetzt gehen. Das ist nicht nur die Straße nach Oppenheim, aber es ist eine Straße, die führt von London nach Moskau. Und ich war sehr jung, aber ich dachte, das ist etwas ganz Besonderes, wenn mein Vater das sagt. Es gibt das Straßen, die gehen Tausende von Kilometern. Und die Erinnerung, dass mein Vater das gesagt hat und dass ich mich verwunderte, das ist eine warme Erinnerung. Später habe ich mir oft gefragt, wie kommt das, dass in Amerika Route 66, die Pan-American Highway, dass das Straßen sind, die gibt Musik, da gibt Bücher, da gibt Geschichte. In Europa haben wir das nicht. Aber die Straßen gibt es doch. Es muss Geschichte geben. Die Leute haben immer gereist. Und ich habe versucht, die alte Straße, die lange Straße, Geschichte zu geben.
Ja, dein Buch ist wirklich extrem detailliert. Mhm. Und es deckt auch eine gewaltige Zeitspanne ab. Ja. Also es geht ja um Zeiträume von Millionen Jahren. Du beschreibst, wie der europäische Kontinent vor eben einer Million Jahre aussah, wie er vor 500.000 Jahren aussah, wie er vor 800 Jahren aussah. Mhm. Wie hast du denn da recherchiert?
Also es ist eine Kombination gewesen von Selbstlesen, mit Leuten reden und selbst reisen. Weil auch das Landschaft Europas ist ein Archiv. Ich habe mir vorgestellt, Europa hat sich nicht so sehr geändert in den letzten Millionen Jahren. Manchmal war es ein bisschen wärmer, dann war es ein bisschen kälter. Es gab Vulkane dort und jetzt nicht mehr. Jetzt auf andere Stellen, aber die Alpen und die Pyrenäen und das Meer, das war alles noch in die Flüsse, das war alles ähnlich. Und man kann sich das leicht vorstellen, wie das gewesen ist für die Leute, die Personagen von 1 Million Jahren her, um durch Europa zu reisen.
Es gibt Menschen, die auf Fernstraßen reisen, aber es gibt auch Menschen, die auf Fernstraßen flüchten. Mhm. Kann man dieses Buch auch als deine persönliche Reaktion auf den Spätsommer 2015 lesen?
Ja, die Idee war älter. Die Idee, das war von einem Jungen von der Generation Rücksitz, die lange Ferienfahrt gemacht hat. Es ist eine Idee von einem Jungen, die sich seinen Vater erinnert, die sich seinen Vater ein bisschen vermisst. Das ist das ursprüngliche Idee. Aber als ich gereist bin, also 2015 habe ich sehr viel gereist, da habe ich natürlich viele Flüchtlinge gesehen, an die Zäune in Marokko, der Melilla, in Ungarn. Die sind auch in Marokko für die Auto gesprungen und in Versuch mitzukommen. Und dann habe ich mir selbstverständlich überlegt, was das heißt, was die alte Geschichte bedeutet in Perspektiv dieser Flüchtlingskrise. Und ja, da habe ich doch konkludiert, dass es hat immer Reisende gegeben in Europa. Jede Familiengeschichte, wenn man lange genug zurückgeht, wird eine Reisegeschichte. Es ist nicht so, dass die Leute immer auf einem Platz gewohnt haben bis zum Dampflokomotiverfindung. Es hat immer Bewegung gegeben in Europa.
Hast du eigentlich einen Lieblingsweg in Europa?
Es gibt einen Song von Tom Waits, das heißt The Long Way Home. Ich glaube, dass mein Lieblingsweg ist die lange Umweg nach Hause.
Dein Buch liest sich auch ein bisschen wie ein Appell, dass man sich vielleicht als Europäerin oder als Europäer mal bewusst machen soll, was dieses Europa für ein Geschenk ist, oder?
Ja, manchmal bekommt man ein Geschenk, dann denkt man, soll ich froh sein? Und das dauert dann einige Jahre und dann, ja. Die Reisen durch Europa für dieses Buch, das war eine Entdeckung und manchmal auch eine Wiederentdeckung. Ein sehr, sehr wunderbares Kontinent. Ja.
Ein Satz taucht mehrmals in deinem Buch auf, den muss ich eben ablesen, um ihn nicht falsch zu zitieren, nämlich unter jedem Fußabdruck auf europäischem Boden liegt ein noch älterer.
Ja.
Kannst du eigentlich durch irgendeine europäische Stadt, sagen wir mal durch Köln, wo du heute bist, kannst du durch eine Stadt gehen, ohne die Geschichte immer mitzudenken?
Ja, das ist ein persönliches Problem, dass ich... Vor einigen Jahren war ich mit einem Freund in Haarlem, wo er aufgewachsen war. Wir gingen durch die Stadt und ich sagte, oh, das war dort in Gouden Eeuw, ist da etwas passiert. Und er sagt, wo bist du? Bist du in Gegenwart oder in Vergangenheit? Oft gehe ich durch die Vergangenheit, auch im gegenwärtigen Köln. Ich bin für dieses Buch auch einen Tag nach Köln gekommen, um mich vorzustellen, wie es war für Gudrid, die Bürgerin aus Island, die hier in 1025 gewesen ist. Wie das gewesen ist, wo wir hier stehen, das war eine Insel. Und die Kirche dort, Martinskirche heißt sie, glaube ich, das war damals ein Kloster mit einem Abt aus Irland, die einen Konflikt hat mit Bischof Pelgrim. Und ich hatte die ganze Tag habe ich mir vorgestellt, wie groß Köln war, wie die Verhaltung dieser Abtei war mit der Stadt, mit der römischen Stadt selbst. Und dann versuche ich, die Vergangenheit zu sehen, eben in eine gegenwärtige Stadt. Und ja, das mache ich, das ist ein Problem. Aber man schreibt Buchen damit.
Matthias Dehn, auf der Suche nach alten Wegen. Er hat ein Buch geschrieben über alte Wege und wir hatten das Glück, ihn heute Morgen hier in Köln am Rhein zu treffen. Jetzt geht es nicht mit dem Binnenschiff weiter, sondern wir bringen dich jetzt wahrscheinlich noch zum Zug zurück in die Niederlande.
Ja, das mache ich, die Reise, die ein paar Tage genommen hat, um hier zu kommen, nur in ein paar Stunden.
Vielen Dank, Matthias.
Ja, danke euch.
Dankeschön. Wir sind im Büro von Annette Weber und Frau Weber, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, als wir Matthias Dehn nochmal zugehört haben, wie ist das eigentlich bei Ihnen mit dem Unterwegssein? Gibt es eigentlich so diesen Urlaub oder sind immer Bücher mit dabei? Kann man diesen professionellen Blick jemals wirklich abstreifen?
Das ist schwer. Also mir fällt es schwer. Es sind immer Bücher dabei, wobei ich, also das ist mir schwer gefallen, aber ich nehme keine Manuskripte mehr mit, was ich schon auch jahrelang gemacht habe. Und mittlerweile ist es so, dass je nachdem, in welches Land ich reise, mir dann Bücher mitnehme von Schriftstellern aus dem Land. Im letzten Jahr war ich in der Bretagne und hatte wunderbare Erlebnisse mit französischen Autoren. Aber natürlich lese ich immer Also mir fallen dann natürlich Sachen auf in einem Buch, die einem normalen Leser nicht auffallen. Das ist manchmal, nervt das einen selbst.
Ja, das ist wohl die Deformation professionell.
Ja, genau.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie ein neues Manuskript auf dem Schreibtisch haben? Wissen Sie dann schon auf der ersten Seite oder sogar beim ersten Satz, das wird ein Kracher?
Naja, vielleicht nicht beim ersten Satz, aber es gab schon einige Titel, wo ich dann nach der zweiten Seite wusste, also das ist jetzt das Buch und hoffentlich hält der Autor oder die Autorin das durch. Und ich hatte ein paar Erlebnisse, wo das genau so war und das ist wunderbar. Also dann rast man durch ein Manuskript mit Herzklopfen.
Wir sitzen jetzt gerade ein paar Minuten zusammen und man hat sofort diesen Eindruck, dass da eine große Leidenschaft auch für Ihren Beruf vorhanden ist. War das immer schon so? Wussten Sie schon ganz früh, dass Sie Lektorin werden wollen oder wie hat sich das ergeben?
Also früh wusste ich das nicht. Ich war schon immer eine wilde Leserin, aber ich habe einen Umweg genommen. Also ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin und war dann sehr froh, dass es damals keine Stellen gab. Ich habe dann Buchhändlerin gelernt und bin auf dem Wege dann zu S. Fischer gekommen und habe da ein Volontariat gemacht. Dann war ich ein Jahr in Amerika, habe dort gearbeitet, hatte ein Stipendium und bin dann zurück und war dann wieder bei S. Fischer und von da aus ging es weiter.
Die romantische Vorstellung ist ja, dass man als Lektorin den ganzen Tag in seinem Büro sitzt, liest, 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 ab und zu seinen Bleistift anspitzt und Anmerkungen ins Manuskript schreibt. Haben wir Ihren Arbeitsalltag jetzt umfassend skizziert oder gibt es da noch mehr?
Naja, also das wäre schön, wenn das die Haupttätigkeit am Tag wäre, aber der Hauptteil des Tages ist von Sitzungen bestimmt und von dem Abarbeiten von Kleinigkeiten. Hier fehlt ein Text, da fehlt ein Zitat, da muss man was suchen. Hier ruft ein Übersetzer an, da fehlt ein Manuskript. Also insofern kommt man zu dem, was man eigentlich machen will, nämlich das Lesen und Redigieren eines Textes meistens am Abend oder tatsächlich am Wochenende oder mal am Spätnachmittag. Aber es ist nicht so, dass man den ganzen Tag über ein Manuskript gebeugt sitzt.
Da ist es im Belletristiklektorat wahrscheinlich auch nicht anders als in anderen Berufen, gerade in Zeiten wie heute. Die Frage nach der Balance aus Arbeit und Leben, die stellt sich immer wieder. Und diese Frage hat sich zum Beispiel auch der Dumont-Autor Rudi Nowotny gestellt in seinem Buch Work-Life-Balance. In der Rush-Hour des Lebens wird es ernst. Da beschäftigt er sich tatsächlich damit, wie man das eigentlich alles heute unter einen Hut bekommt, dass man einen anspruchsvollen Beruf hat, eine selbstverständlich anspruchsvolle Familie und möglicherweise ja dann sogar auch noch anspruchsvolle Freizeitbeschäftigungen. Wir haben Rudi Nowotny über Skype gesprochen und haben ihn gefragt, wie er das eigentlich selber so hinbekommt mit dieser Balance aus Leben und Arbeit und das alles natürlich in der Rush-Hour. Wenn man in einer richtigen Metropole mitten im Feierabendgetümmel steht und angerempelt wird und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo man ist und wo man hin will und sich orientieren muss, dann merkt man, die Rush-Hour ist an sich nichts Schönes. Ist das mit der Rush-Hour des Lebens, so ist ja der Untertitel deines Buches, eigentlich auch so? Was genau meinst du damit, mit diesem Begriff?
Also, das ist ja nicht meine Erfindung, dieser Begriff, sondern ein soziologischer und empirisch belegter Begriff tatsächlich. Das bezeichnet die Zeitspanne zwischen 30 und 45, ganz grob gesagt, oder 30 und 50 würde ich fast eher sagen, wo alles zusammenkommt. Du machst Karriere, du lernst deinen richtig festen Partner kennen, mit dem du dann zusammenbleibst, for the better or worse. Du kriegst Kinder und all diese Dinge musst du miteinander kombinieren. Das heißt, die ist super stressig, daher stimmt dein Bild. Aber grundsätzlich ist es was sehr Schönes, was ja das Gerempel auf dem Bürgersteig nicht ist, weil du wahnsinnig viele neue Dinge lernst und machst. Das wäre zumindest meine Position. Ich würde sagen, es ist stressig, aber es sind sehr viele Anfänge, die du in diesem Zeitpunkt hast. Also sehr viele Dinge in deinem Leben fangen an oder werden wirklich rund. Und ich denke, dass man da mit 60, 70, 80 irgendwie wehmütig zurückschaut, wenn es nur noch Enden geben wird.
Du bist mittlerweile selbst Vater. Hast du eigentlich mit der Geburt deines Kindes begonnen, dich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu interessieren oder war das schon viel früher?
Also für die Vereinbarkeit habe ich mich, glaube ich, erst mit dem eigenen Kind interessiert. Das ist wenn man jetzt irgendwie Männerbilder nimmt und sagt, wer interessiert sich für Vereinbarkeit und wer nicht, dann kann ich sagen, ich war noch nie so ein Junge, auch als ich in meiner Kleinstadt aufgewachsen bin. Also ich hatte ein pinkes Fahrrad, für das ich auch gerne auf die Mütze bekommen habe. Das heißt, ich war eher schon auf der, das hört sich furchtbar an, sensiblen Seite. Aber Vereinbarkeit war natürlich für mich nicht so relevant, bis meine Tochter geboren wurde, 2016 im Sommer. Weil bis dahin hat einfach die Arbeit mich erfüllt und die entsprechende Beziehung, die ich dann zu dem Zeitpunkt immer hatte.
Wenn du von dir aus schon das pinke Fahrrad deiner Kindheit ansprichst, man muss ja nicht großartig interpretieren, deine Kolumnen sind offenkundig autobiografisch. Wir begleiten dich als Single, dann kommt deine Freundin öfters vor und schließlich bist du dann auch Vater. Das alles ist ja doch ganz schön offen. Fiel dir das nicht schwer, über dein Privatleben zu schreiben?
Es ist ja immer ein bisschen verklausuliert. Es ist nicht eins zu eins mein Privatleben. Also manches schreibe ich, glaube ich, auch echt nicht. Also es gibt, ich schütze natürlich auch die Leute, die mir nahestehen, das muss man auch sagen. Also es fragte mal jemand irgendwie, ob er die eine Person aus meiner Kolumne sprechen könnte. Dann sagte ich, die eine Person sind drei Personen. Und den Satz, den sie so schlau finden, der kommt von mir. Also Dankeschön, aber sie können auch gerne mit mir reden, wenn sie es brauchen.
Du selbst schreibst zur Vereinbarkeitsproblematik wörtlich, da zitiere ich mal: Das größte Problem für die Vereinbarkeit sind die Frauen selbst. Das zweitgrößte Problem sind die Männer. Das ist schon ein ganz schön hartes Urteil, oder?
Ja, das ist schön, dass ihr das zitiert, weil das ist genau das, was neulich eine Radiomoderatorin mir auch vorgelesen hat. Der Satz hat Karriere gemacht. Das finde ich wunderbar. Dieser Satz kommt aus einem Essay und der Essay entstammt einer Erfahrung, die da war wie folgt. Ich habe ein halbes Jahr Elternzeit gehabt. Und in diesem halben Jahr begegnen sich wahnsinnig viele Frauen, die mir alle erzählten, dass sie das so, so, so toll finden, was ich da mache. Und sie würden sich auch wünschen, dass ihr Mann das macht. Aber leider, leider, der Stefan, Michael, Hans, Andreas, der hat halt so einen wichtigen Job oder so einen unwichtigen Job. Der ist so sicher im Sattel, der ist so unsicher im Sattel. Also was auch immer, zumindest kann er das nicht. Und dann habe ich mir die Statistiken angeschaut und gesehen, offensichtlich gibt es Millionen von Jobs, die von Frauen nicht wichtig genug sind, als dass sie nicht ein Jahr Elternzeit nehmen könnten. Und Millionen von Männerjobs, die so wichtig sind, dass auf gar keinen Fall der Mann irgendwie mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen kann. Daraus und aus den Gesprächen und aus Umfragen, wieso bleiben die Leute denn jetzt zu Hause? Die Paare sagen immer, weil die Frau sich das wünscht und ja, und weil das Kind die engere Bindung zur Mutter hat, habe ich gesagt, eigentlich, ehrlich gesagt, wenn wir daran was ändern wollen, dann müssen die Frauen hinstehen und ihrem Mann, Entschuldigung, in den Hintern treten und sagen, entweder ich gehe oder du sagst mir, bevor ich mit dir ein Kind mache, dass du ein halbes Jahr, dass wir es hälftig aufteilen. Schlicht und einfach. Und ich glaube, man kann auch sagen, ich habe die Hoffnung in die Männer verloren und traue den Frauen mehr zu. Das sagt dieser Satz nämlich auch. Im Grunde sind die Frauen auch die Lösung für die Vereinbarkeit.
In deinen Kolumnen erwähnst du das und jetzt im Gespräch auch. Du hast bereits 2-mal Elternzeit genommen. Du bist also selbst noch dabei, deine Work-Life-Balance auszutarieren. Wie steht es denn mittlerweile um dein Verhältnis von Familie, Arbeit und Freizeit?
Also ich bin damit zufrieden, auch wenn es, wie vorher gesagt, total stressig ist. Ich hatte 1-mal Elternzeit und 1-mal Elternzeit plus. Das ist dieses Modell, dass du ein paar Monate Elternzeit von diesen 14, die du nehmen kannst, übrig hast. Und dann haben wir das auf 6 Monate gestreckt, wo ich 80% hatte. Und jetzt habe ich weiterhin 80%. Es liegt auch daran, das kann ich auch ganz offen sagen, dass meine Freundin im Staatsballett tanzt. Und ich hatte im Grunde die Wahl, da es keine Teilzeitballerina gibt, dass wir gesagt haben, wenn dieses Kind kommt, dann muss entweder sie den Beruf aufgeben oder ich muss mich engagieren. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass der Mensch, den ich liebe, den Beruf, für den er wahnsinnig lange und hart gearbeitet hat, gleich aufgeben muss oder gleich, kann es schon ein paar Jahre, aber trotzdem aufgeben muss. Das heißt, es war aus einer Notwendigkeit heraus, die mich aber im Nachhinein total glücklich macht. Und da schließt sich der Kreis zur Frage, ob ich das austariert habe. Ich glaube, man tariert es nie aus. Es ist immer ein Kampf und es sind immer Fragen und es sind immer Zweifel. Aber ich bin wahnsinnig glücklich, weil ich so eine Bindung zu meinem Kind sonst nie gehabt hätte, wenn ich nicht zu meinem Glück gezwungen geworden wäre. Ja? Und das ist auch ein bisschen das, was ich mit dem Buch sagen will. Ich will niemandem sagen, du musst das so oder so machen oder niemandem ein super schlechtes Gewissen machen. Ich will einfach nur aufzeigen, gerade den Männern, es gibt eine bessere Version deines Lebens. Es braucht nur ein bisschen Mut und das würde ich, diesen Mut würde ich Ihnen wünschen, Ihnen ans Herz legen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich total. Und wenn man dann kann dazu ja auch Nena zitieren, die sagt, Liebe wird aus Mut gemacht. Und da würde ich sagen, Work-Life-Balance auch.
Und das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort. Rudi Nowotny war das über sein Buch Work-Life-Balance. In der Rush-Hour des Lebens wird es ernst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Rudi. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Das war Rudi Nowotny über sein Buch Work-Life-Balance. Frau Weber, erinnern Sie sich eigentlich hier im Verlag an eine Entdeckung, wo Sie wirklich die ganze Nacht durchgelesen haben?
Ja, da gibt es mehrere. Eine davon ist Catherine Dean mit ihrem Roman Die Angehörigen. Da ging es mir so, dass ich sehr schnell dachte, das ist ein tolles Buch und das hat mich sehr berührt und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und ich wusste sehr schnell, das ist ein Roman, den ich wahnsinnig gerne auf der Dumont-Liste sehen würde.
Was ist denn das Besondere an diesem Debütroman? Was entwickelt denn da diesen Sog, dass man nicht aufhören kann zu lesen? Kann man das überhaupt sagen?
Catherine Dean ist eine Frau, die so um die Ende 30 ist. Ihre Hauptfigur ist ein weißer alter Mann, der seine Frau verliert, mit der er Jahrzehnte verheiratet war und dadurch gerät sein ganzes Leben aus den Fugen. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, dass sie in der Lage war, diesen Mann zu erfassen. Der ist Mitte 70 und diese Gefühlswelt, das, was in ihm vorgeht, was es für ihn heißt, seine Frau zu verlieren, wie sie das dargestellt hat, was es heißt, welche Wucht eben der Tod hat und dass er natürlich weiß, er wird auch nicht mehr ewig leben und er fängt an, er zieht Bilanz beziehungsweise er stellt alles auf den Prüfstand. Und was ich auch sehr berührend und faszinierend fand, war, welche Lebenslust dieser Mann dann plötzlich noch mal entwickelt in seinem Alter und sagt, ich will aber noch leben und ich will noch nicht sterben. Und das, wie sie das erfasst und wie sie diesen Mann darstellt, das fand ich sehr beeindruckend.
Eine große Empfehlung von Annette Weber, also Die Angehörigen heißt der Roman. Und ganz ehrlich gesagt, Frau Weber, vielen Dank, dass Sie uns jetzt diese Einblicke gegeben haben. Ich hätte jetzt eigentlich große Lust zu sagen, wollen Sie nicht vielleicht mal Mittagessen gehen und wir schauen uns hier so ein bisschen in diesen Manuskriptbergen um. Vielleicht werden wir das gleich auch noch versuchen, wenn wir mit dieser Ausgabe hier am Ende sind, denn da sind wir jetzt tatsächlich angelangt. Wir haben heute gesprochen über Matthai Steen, über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas, über Rudi Nowotny, Work-Life-Balance in der Rush-Hour des Lebens wird es ernst und eben über Catherine Dean, Die Angehörigen, ein literarisches Debüt, das auch die Programmleiterin des Dumont Buchverlags, Annette Weber, nicht hat schlafen lassen. Das war Dumont auf Sendung. Das war unsere zweite Ausgabe. Wenn Sie jetzt Fragen und Anmerkungen haben, wenn Sie wissen möchten, wie etwas hier im Verlag eigentlich funktioniert, wenn wir für Sie Fragen beantworten sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dumont.de. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.